Wir sind im Matthäusevangelium im Kapitel 13, Vers 53 stehen geblieben. Wir wollen uns heute zwei Einstellungen ansehen, zwei Haltungen, die tödlich sind für unser geistiges Leben und für unser Zeugnis für den Herrn. Ich möchte gern zu Beginn die Verse 53 bis 57 lesen. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dort weg. Und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher hat er diese Weisheit und die Wunderwerke? Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas? Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Woher hat er dies nun alles? Und sie nahmen Anstoß an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus, das heißt seiner Familie oder Verwandtschaft. Irgendwie paradox, Jesus wurde der Nazaräer genannt oder Jesus von Nazareth, aber seine Heimatstadt, in der er aufgewachsen ist, Nazareth, die Menschen dort, zumindest Großteil der Menschen dort, haben ihn abgelehnt, inklusive seiner eigenen Familie, übrigens, meisten von ihnen zumindest. Wir wissen, Jesus war schon zu Beginn seines Dienstes mal in Nazareth gewesen, in seiner Heimatstadt. In Lukas 4 finden wir diese Begebenheit. Da war er auch in der Synagoge und ihm wurde die Schriftrolle gereicht und er hat eine messianische Prophetie aus dem Buch Jesaja vorgelesen. Lukas 4, Verse 18 und 19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Und dann hat Jesus gesagt, heute ist es erfüllt. Und im Vers 22 lesen wir, und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen, ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und dann hat er weiter auch wieder das gesagt, hat gesagt, kein Prophet ist angenehm oder angenommen in seiner Vaterstadt. Und er hat ihnen so eine kleine Bibelstunde gehalten über Unglauben in der Geschichte Israels, wo die Heiden offener waren für Gottes Werken, mehr Glauben hatten. Und dann sind die wütend geworden, seine Zuhörer, und sie haben ihn versucht, von dem Berg herabzustürzen, auf der die Stadt Nazareth gebaut war. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von dieser Stelle. Da soll es angeblich gewesen sein. Aber wir, egal ob es an der Stelle war oder woanders, ihr habt eine Vorstellung davon. Die Leute waren wütend. Was bildest du dir ein? Was beanspruchst du für dich? Und dann lesen wir, er aber ging mitten durch sie hindurch und er ging weg. Und jetzt sind wir so eineinhalb Jahre später. Inzwischen ist Jesus der Superstar. Er hat die Massen angezogen, wie wir schon gelesen haben hier in Matthäus. Er hat mächtige Zeichen und Wunder getan, Heilungen von unheilbar Kranken und von Geburt an behinderten Menschen. Die Blinden und die Stummen und die Lahmen und Aussätzige hat er gereinigt, er hat Dämonen ausgetrieben, er hat den Sturm gestillt. Und seine Heimatstadt Nazareth, die lag in Galiläa, also im Norden Israels. Das ist jetzt kein super großes Gebiet. Mach mal das nächste Bild rein, bitte. Hier oben um den See Genezareth seht ihr das Gebiet von Galiläa. Und macht die nächste Karte rein. Das seht ihr Kapernaum hier am Nordufer. Das war so das Zentrum von Jesu Dienst, könnten wir sagen, sein Hauptquartier, wenn wir so sagen wollen. Und dann seht ihr Nazareth hier ein bisschen südwestlich vom See, von Kapernaum nach Nazareth sind es heute so ungefähr eine Stunde Autofahrt. Also nicht so weit entfernt von Tiberias, hier auf der Westseite des Sees Genezareth nach Nazareth sind es vielleicht so eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Also das ist alles in der Region passiert. Und kannst das nächste Foto noch reinmachen? Das ist ein Foto von dem Berg Abel, westlich des Sees Genezareth hinunter an den See. Und dieses Gebiet, was ihr hier seht, so nördlich und westlich dieser Halbkreis, das ist eigentlich das Gebiet, wo er so zwei Drittel seines Dienstes verbracht hat. Also kein riesengroßes Gebiet. Und das ist alles, könnte man sagen, in der Nachbarschaft von Nazareth passiert und ganz sicher haben die Menschen seiner Stadt gehört davon und haben das mitbekommen. Und jetzt kommt Jesus, dieser berühmte Mann mittlerweile, in ihre Stadt und er lehrt in ihrer Synagoge und er will dieselben Werke tun, die er in den anderen Städten getan hat. Und wir lesen hier aber im Vers 57, sie nahmen Anstoß an ihm. Oder manche Übersetzungen sagen, sie ärgerten sich an ihm. Und Jesus sprach zu ihnen, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Haus. Also sie begegnen Jesus wieder mit Unglauben. Und das ist die erste Haltung. Unglauben ist die erste Haltung, über die ich sprechen möchte. Die erste Haltung, die uns geistlich lahmlegt. Was ist Unglauben? Wir können auch mit anderen Worten sagen, es ist ein Mangel an Vertrauen. Glauben mein Vertrauen, dass ich Jesus nichts zutraue, dass ich ihn eigentlich nicht für vertrauenswürdig halte. Glauben auf der anderen Seite ist Vertrauen, ist jemanden vertrauenswürdig zu halten. Und ihr seht schon, da ist was Persönliches drin, da ist eine Charakteraussage über die Person, der ich glaube oder nicht glaube, mit drin. Glauben heißt, Jesus etwas zutrauen, und zwar aktiv. Nicht nur ein intellektuelles für wahr halten. Also vielleicht als Beispiel ein Medikament. Wenn du sagst, ich glaube an dieses Medikament, dann sagst du nicht nur, ich glaube, dass dieses Medikament existiert, sondern du sagst, ich glaube an die Wirkung von diesem Medikament. Und das aktiv, also theoretischer Glaube, dass das Medikament wirkt, wird dir auch nichts bringen. Nee, du glaubst dran und du nimmst es ein. Das ist biblischer Glaube eigentlich. Und das sehen wir, oder haben wir gesehen, schon hier im Matthäus-Evangelium. Bei diesen Wundern, die Jesus getan hat, zum Beispiel im Kapitel 8 bei dem Aussätzigen. Er kam zu ihm und warf sich nieder und er hat gesagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Das ist aktiver Glaube. Jesus, deswegen komme ich zu dir. Oder der Hauptmann, der sich an Jesus gewandt hat in seiner Not und gesagt hat, Herr, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund werden. Und dann im Kapitel 9 haben wir diese Freunde gesehen, die den Gelähmten durchs Dach zu Jesus heruntergelassen haben. Das war aktiver Glaube. Oder die blutflüssige Frau, die gesagt hat, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich geheilt werden und gesund werden. Sie hat das nicht nur theoretisch getan. Och, theoretisch, wenn ich da jetzt hingehen würde, ihn anrühren würde, dann würde Jesus mich heilen? Nee, sie ist hingegangen und sie hat ihn berührt. Sie hat ihm aktiv vertraut. Und Jesus hat dann zu ihr gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Wir wissen, Gott hat sie geheilt, aber Gott hat ihr aktives Vertrauen geehrt. Ich glaube, es ehrt Gott, wenn wir ihm vertrauen, weil wir ihn dann ernst nehmen und ihm was zutrauen. weil wir ihn als vertrauenswürdig erachten. Das ist ein Charakterstatement eben. Gott, ich vertraue dir, du bist vertrauenswürdig, ja, ich lasse mich auf dich ein. Was man, glaube ich, auch sagen muss, Glauben ist keine Formel, um Gott irgendwie herumzukommandieren. Das glauben auch manche, das ist eigentlich so eher Glaube an Glaube. Das ist Quatsch, das ist nicht biblisch. So, wo er dann dein Diener ist und du spielst Gott. Nee, er ist souverän. Er muss gar nichts tun. Wir können ihn nicht manipulieren. Er tut das, was er will, und er tut das nicht, was er nicht will. Und wenn du ihm um was bittest, das er dir nicht geben will, dann ist es auch okay. So wie der Paulus zum Beispiel, der den Herrn dreimal angefleht hat, dass er ihn heilt, und der Herr hat zu ihm gesagt, meine Gnade genügt dir. Ich habe einen Zweck, einen Plan für deine Schwachheit, nämlich, dass du nicht so stolz wärst. Und Stolz ist übrigens so der geistliche Killer Nummer eins. Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Aber ich glaube, Gott mag es, wenn wir als seine Kinder ihm vertrauen. Ich mag das auch, wenn meine Kinder mir vertrauen. Wenn sie mich für vertrauenswürdig halten, wenn sie mich ernst nehmen. Und Gott ist unheimlich liebevoll und unheimlich freigebig, unheimlich gut. Er liebt es, seine Kinder zu beschenken. Und er ist allmächtig. Er kann es tun, wenn er will. Und so wählt er oft unser Vertrauen zu ehren, oder vielleicht wartet er auf unser Vertrauen auch, um uns zu beschenken. Seht, es ist eine Beziehungsangelegenheit. Ich strecke mich aus nach dem Vater, so die offene Hand, weil ich ihm vertraue, weil ich ihm glaube eben. Die Bibel sagt uns auch, ohne Gott zu glauben, ohne Glauben, können wir ihm nicht gefallen. Weil Unglaube ist ein negatives Charakterstatement über ihn. Und ich mag das auch nicht, wenn meine Kinder mir nicht vertrauen. Also entweder du hast eine Vertrauensbeziehung mit ihm, oder du hast eine Nicht-Vertrauensbeziehung mit ihm. Vielleicht ist das dann keine Beziehung. Aber wir lesen hier, er tat dort nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Das heißt nicht, dass er gar keine getan hat. In Markus Evangelium, in der Parallelstelle, lesen wir, dass er einigen Schwachen die Hände aufgelegt hat und sie wurden geheilt. Es gab wohl ein paar Leute, die da zu ihm gekommen sind mit Vertrauen. Aber er hat nicht so viel getan, wie er tun wollte oder konnte. Ich will viel tun, aber am meisten will ich, dass ihr mir vertraut. Diese Herzensbeziehung, Vertrauensbeziehung. So wie auch wir das wollen mit unserem Partner oder mit unseren Kindern. Na, wenn meine Frau mir nicht vertraut, oder ich ihr nicht vertraue, oder meine Kinder mir nicht vertrauen, oder ihnen nicht, dann ist unsere Beziehung so ein bisschen komisch in der Familie. Dann läuft es nicht mehr rund. Und so ist auch mit Gott. Also wie ist dein persönlicher Glaube an ihn? Wie ist deine persönliche Beziehung mit ihm? Vertraust du ihm? Rechnest du mit ihm? Aktiv? Redest du mit ihm und lässt du etwas tun für dich, ihn etwas tun für dich? Traust du ihm was zu? Oder ist er dir so eher fremd geworden und du erwartest nichts mehr? Ist dein Christsein vielleicht eher so was Ritualistisches, ein Ritual für dich, was man halt sonntagmorgens tut? Da gehe ich in den Gottesdienst und mache bestimmte Dinge. Was Mechanisches vielleicht. Ist dein Glaube vielleicht nur so ein intellektuelles Bekenntnis? Kann man gut machen, oder? Habe ich jahrelang gemacht, das Glaubensbekenntnis runtergerattert, jede Woche, und überhaupt nicht dran gedacht, was ich da sage. Und ich glaube, es ist eine Gefahr. Wir alle stehen in der Gefahr, so auf Äußerlichkeiten zurück zu fallen. Ich glaube, das ist unsere natürliche menschliche Tendenz. Wir sind von Natur aus eher gesetzlich, glaube ich. Genauso wie eine Ehebeziehung jetzt so, ja, vielleicht ritualistisch werden kann oder mechanisch eingefahren werden kann. Ja, wir sind halt zusammen, man macht das, was man macht, so aus Tradition. Wir managen die Kinder, wir managen den Haushalt. Haben wir immer schon so gemacht. Aber dass so der Pep ein bisschen draußen ist, dass man mehr nebeneinander lebt als miteinander lebt, das kann passieren, oder? Und es gibt verschiedene Gründe, warum wir jemandem nicht vertrauen. Die häufigste Grund wahrscheinlich ist, dass wir eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit jemandem. Also jemand hat mich angelogen und jetzt vertraue ich ihm nicht mehr. Ganz natürlich. Aber das ist ein Grund, der fällt bei Jesus weg. Zweiter Grund, denke ich, dass Gott, dass Jesus Geist ist und wir ihn nicht sehen können. Und wir sind es nicht gewohnt, das Unsichtbare zu sehen. Das, was wir mit unseren 5 irdischen Sinnen nicht wahrnehmen können oder fassen können. Hebräer 11 sagt uns, Glaube ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Und das macht es uns manchmal schwieriger, ihm zu vertrauen. Ein dritter Grund ist, dass wir jemanden nicht gut kennen. Na, jemanden, der mir fremd ist, jemanden, den ich nicht kenne, ist erstmal ein bisschen schwieriger, ihm Vertrauen zu schenken, weil ich weiß ja nicht. Deswegen studieren wir die Bibel hier jede Woche, um ihn kennen zu lernen. Und wenn wir ihn kennen, werden wir ihm vertrauen. Aber interessant ist, die Menschen in Nazareth, die hatten eigentlich das gegenteilige Problem. Die kannten Jesus zu gut. Glaubten sie zumindest. Auf dieser irdischen, sichtbaren Ebene seiner Herkunft, da hatten sie so eine falsche Vertrautheit. Die haben gedacht, oh, wir wissen alles über diesen Jesus. Ist er nicht der Sohn des Zimmermanns? Ist er nicht bei seinem Papa in die Lehre gegangen hier in unserer Stadt? Hat er nicht die Joche für unsere Rinder zusammengeschnitzt und unsere Stühle repariert und unsere Pflüge repariert? Ist er nicht einer von uns? Kennen wir doch. Dieser Jesus, dieser Handwerkersohn, der kann doch nicht der Messias sein, oder? Der wird doch nicht der Retter sein. Ihr seht, wie vertraut heißt nicht seine Mutter Maria und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas und seine Schwestern. Sind sie nicht alle bei uns? Wir kennen die Familie. Jesus hatte mindestens 6 Geschwister, lernen wir hier. Das widerspricht natürlich der katholischen Lehre der ewigen Jungfräulichkeit von Maria. Aber warum sollte sie auch? Es war normal damals, viele Kinder zu haben. Aber diese Familie, die waren bekannt in dem Ort. Das war eine Handwerkerfamilie vor Ort. Das wäre so, wie wenn, sagen wir, der Markus hier in Grünstadt einen Heilungsdienst beginnen würde und beansprucht, Gottes Sohn zu sein, der Retter zu sein. Dann würden die Leute sagen, hey, was ist denn mit dem los? Ist es nicht der Bu von der Ilse und dem Gerhard? Ah jo, das ist der Bu vom Plattenkohl. Ah nee, das kann doch kein Heiliger sein. Das kann nicht der Messias sein. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Und Nazareth zur Zeit Jesu, das war so ein Kaff mit so maximal 500 Einwohnern, also halb so viel wie Kleinkalbach. Also man kannte sich. Und die Leute nahmen Anstoß an Jesus, nicht weil er ihnen fremd war, sondern weil er ihnen scheinbar so vertraut war. Und ich habe mich gefragt, gibt es eine Gefahr, dass uns was Ähnliches passiert in unserem Leben? Vielleicht, dass Menschen aufwachsen in einer christlichen Familie. Und ob sie wollen oder nicht, wir gehen in den Gottesdienst Sonntagmorgens und du hörst viel und du weißt viel und manchmal sagen die Kids sogar, ah ja, ich weiß ja schon alles und ja, haben ganz viel im Kopf, aber noch nicht im Herzen. Oder als Christen. Ist uns so vertraut, wer Jesus ist und was Jesus für uns getan hat. Wir feiern das regelmäßig im Abendmahl, wir hören sie mal wieder, wir reden immer drüber, wir studieren Gottes Wort jede Woche, wir reden über das Evangelium, über Vergebung, die Liebe Gottes, Gnade. Wie gesagt, wir feiern Abendmahl. Und ist da vielleicht auch eine Gefahr drin, dass wir sagen, oh, es ist uns so vertraut, ich habe das so oft gehört, ich kenne doch schon alles, und dass wir so ein bisschen unser Herz zumachen, nichts mehr erwarten. Wir nehmen eine Erlösung selbstverständlich, die Segnungen, die Gott uns gibt, haben uns so dran gewöhnt. Hey, wir kennen, sein Wort ist so vertraut. Lobpreis ist immer irgendwie dasselbe, gell? Vielleicht auch so ein bisschen langweilig. Also eingefahren, so mechanisch, ne? Aus dieser lebendigen Glaubensbeziehung heraus in dieses eingefahrene, mechanische, traditionelle irgendwie. Vielleicht so weit, dass wir fast immun werden für geistliche Dinge oder gleichgültig, so dass wir so hinleben, nichts mehr wirklich erwarten. Ajo, ich bin Christ, ich bin gerettet, aber wir schlafen ein. Geben uns vielleicht sogar damit zufrieden, sagen, oh ja, wir sind reife Christen, na, die erste Begeisterung ist vorbei, das ist normal, das ist okay, so ein Gewöhnungseffekt. Wir denken, weiß schon alles, kennt schon alles. Hey, ist ein Irrtum. Wisst ihr was, wir kennen noch fast überhaupt nichts. Wir haben Jesus gerade so ein bisschen kennengelernt, wir kratzen gerade so ein bisschen an der Oberfläche. Er ist der allmächtige, ewige Gott. Er hat noch so viel mehr für uns. Er will uns noch so viel mehr gebrauchen und so viel mehr tun mit uns. Also ich will uns herausfordern, dass wir neue Erwartungen haben, dass wir neuen, aktiven, lebendigen Glauben haben. Wo wir Glaubensschritte machen, wo wir neu mit ihm rechnen, dieses aktiver Glaube, nicht passiv. Theoretisch, traditionell, sondern eine aktive Beziehung, wo ich mit ihm unterwegs bin. Und immer so offenes, wow, oh Herr, was willst du jetzt gerade tun? Sich was erwartet von ihm. Gott will uns heute ansprechen durch sein Wort. Er will uns heute berühren. Er will uns heute begegnen. Er will uns heute ansprechen und führen und gebrauchen und zurüsten. Er hat Gnade für uns heute. Er will uns heute beschenken. Er will heute in Beziehung oder in Partnerschaft mit uns leben, in jeder Situation. In jeder Situation schau auf ihn und sieh ihn, er ist da. Also wenn wir so durchs Leben gehen, wir haben am Freitag bei den Männern so ein bisschen drüber geredet, so durchs Leben gehen und immer mit dem Blick auf ihn. Jesus, wo bist du gerade in dieser Situation? Wo wirkst du gerade jetzt hier in meinem Job, diese Situation oder in der Familie? Jetzt, wo die Jungs gerade keinen Bock haben, Hausaufgaben zu machen und irgendwas so dieser Kampf ist oder mir so, wir sind im Krankenhaus, das war letzte Woche so, also vor 2 Wochen eigentlich schon, wo ich 2 Nächte mit David im Krankenhaus war. Herr, wo bist du jetzt gerade da drin? Das war cool, ich habe den Kioskbesitzer da in Ludwigshafen wieder getroffen, der guckt offener Kanal, den habe ich vor ein paar Jahren schon mal getroffen, ganz lieber Kerl. Haben uns unterhalten und dann war die 2. Nacht ein anderer Papa mit seiner hyperaktiven Tochter bei uns im Zimmer, die wollte uns gleich mal alle heiraten und hat ein super Gespräch mit ihm. Also ganze Evangelium konnte ich mein Zeugnis erzählen. Ich gebe diese Zeitungen momentan allen Leuten weiter. Das ist echt so ein wunderbares Instrument auch. Also immer sagen, okay, doof, da ist aufs Maul gefallen, der Junge, sind im Krankenhaus. Aber Herr, wo bist du da jetzt drin? Wo kann ich Licht sein? Wo willst du mich gebrauchen? in dieser Situation oder von mir aus in der Schlange im Supermarkt oder wo immer du bist. Heute Morgen, Herr, wo ist der Bruder, wo ist die Schwester jetzt gerade hier, der ich dienen kann? Wie willst du mich gebrauchen? Wo kann ich deine Liebe weitergeben jetzt gerade? Wo kann ich Licht reinbringen? Den Menschen, die du mir gerade hier vor die Nase gesetzt hast. Wie kann ich sie segnen? Wie kann ich sie berühren? Wie kann ich deine Liebe weitergeben? Herr, wo bist du gerade am Wirken mit deiner Gnade? Auch fragen, Herr, wo ist deine Gnade für mich gerade? Denn seine Gnade ist neu jeden Morgen, seine Erbarmen. Und er hat Gnade über Gnade für uns, für jede Situation. Wir sind nie allein. Herr, wo ist deine Zurüstung jetzt gerade? Ich will damit rechnen. So, dass wir ständig in diesem geistigen Kontakt mit ihm bleiben und verfügbar bleiben. Herr, deine Kraft, deine Barmherzigkeit, deine Gnadengabe. Er liebt dich jetzt. Er hat Gnade für dich jetzt, wo du gerade bist. Und er ist jetzt bei dir und er will dich zurüsten, er will dich gebrauchen. Und das gilt für immer und überall. Für immer und überall. Na, ihr kennt es, die Kindergottesdienst machen. Immer ist er da. Also erwarte Neues. Vielleicht eine neue Geistesgabe, die du noch nie erfahren hast. Lass dich nicht einschränken so auf dieses Gewohnte, auf das Vertraute. Gott hat so viel mehr. Und wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. Er liebt es, uns zu beschenken. Er liebt es, uns zu gebrauchen. Das ist auch was. Manchmal kann unsere Vertrautheit mit den Werkzeugen, die Gott gebrauchen will in unserem Leben, ein Problem sein, irgendwo so im Weg stehen. Könnte es sein, dass Gott durch deine Ehefrau oder durch deinen Ehemann in dein Leben sprechen will? Vielleicht sogar durch dein Kind? Oder sagst du, ah nee, die kenne ich zu gut. Oder umgekehrt. Vielleicht fällt es ihr schwer oder ihm schwer, was von dir anzunehmen. Wir kennen uns zu gut, auch unsere Schwächen, unser Versagen. Der Prophet hat es oft schwer im eigenen Haus, in der eigenen Familie. Vielleicht kennt ihr das aus eigener Erfahrung, aus eurer Verwandtschaft auch. Und lasst uns über diese Vertrautheit hinwegsehen auf ihn. Kann Gott deinen Mann gebrauchen? Ja klar, er hat einen Esel gebraucht im Leben von Bileam. Lass uns Gott nicht einschränken. Aber fühlt euch auch nicht zu schlecht, wenn es so ein bisschen holprig ist. In der Evangelisierung deiner Familie oder deiner Verwandtschaft. Jesus hatte dasselbe Problem in seiner Familie und in seiner Heimatstadt. Erinnert euch, im Kapitel 12 sind seine Mutter und seine Brüder zu ihm gekommen und sie wollten ihn so vor sich selbst retten. In Markus 3 lesen wir, seine Verwandten gingen los, um ihn zu greifen, denn sie sagen, er ist von Sinnen. Jetzt ist er durchgeknallt, unser großer Bruder. Wir wissen zumindest, seine Brüder haben nicht an ihn geglaubt bis nach der Auferstehung. So, das erste Hindernis im geistlichen Leben ist Unglaube. Vielleicht auch wegen falscher Vertrautheit. Zweiter Hindernis in unserem geistigen Leben ist Menschenfurcht. Das werden wir uns jetzt ansehen. Ich finde es so bewundernswert an Jesus. Jesus war absolut gottzentriert. Er war absolut vaterzentriert. In Johannes 8 hat er gesagt, ich tue alle Zeit das ihm Wohlgefällige. Und im Kapitel 5 in Johannes hat er gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Was der Vater tut, das tue auch ich. Also so der Vater und Ehrfurcht vor dem Vater, Respekt vor dem Vater, das ist, was wir mit Gottesfurcht meinen, das war sein einziger Fokus. Und deswegen war Jesus so frei. Deswegen war er auch so effektiv. Selbst wenn es auf den ersten Blick nicht so ausgesehen hat. 12 Jünger ist keine Megachurch, ne? Aber es war dieses kleine Samenkorn, was kleine Senfkorn, was aufgegangen ist. Unendlich effektiv war. Und Jesus war frei. Er war sogar frei, Nein zu sagen zu seiner Familie. Wenn die was wollten, was nicht Gottes Plan entsprochen hat, gerade. Also war unabhängig von Familiendruck, unabhängig von Gruppendruck. Ist euch das schon aufgefallen, wenn wir durchs Evangelium lesen? Wir lesen nie, Jesus war gestresst. Und dann brachen Stresspickel aus auf Jesu Gesicht, weil all diese Erwartungen. Nee. Er hat das getan, was er vom Vater gehört hat, das, was vom Vater dran war, und den Rest nicht. Und die Pharisäer sind zu ihm gekommen, hat man erst gelesen, Kapitel 12. Gib uns ein Zeichen, Jesus. Johannes 7, kommen seine Brüder zu ihm. Jesus, geh nach Jerusalem, zeig dich den Leuten dort. Familie kommt zu ihm. Jesus, komm raus aus dem Haus, wir wollen mit dir sprechen. Johannes 11, Martha und Maria senden zu Jesus, komm schnell, Jesus, dein Freund Lazarus ist krank. Und Jesus sagt in all diesen Situationen, meinen eigenen Worten, nein, ist jetzt gerade nicht dran. Und er wusste das aus seiner Gemeinschaft mit dem Vater. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir persönlich fällt es eher schwer, Nein zu sagen. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin oft nicht so in dieser engen Verbindung mit meinem Papa. Will es den Menschen recht machen, Menschen gefallen, will ihnen helfen vielleicht auch. Und wenn dann Leute an was mich rantragen oder mich bitten, vielleicht mich sogar manipulieren wollen, dann sage ich allzu oft ja, ohne vorher mit meinem Papa drüber zu reden und ihn zu fragen. Und dann als Resultat bin ich wahrscheinlich öfter gestresst, als es notwendig wäre. Und dann auf der anderen Seite habe ich so auch diese Tendenz, dem Unangenehmen aus dem Weg zu gehen. Also es gibt vielleicht Dinge, denen ich gerne aus dem Weg gehen will, obwohl sie dran sind von meinem Papa im Himmel. Vielleicht schwierige Menschen oder Konfrontationen, Bequemlichkeit, Menschenfurcht, oh, ich will niemanden vor den Kopf stoßen. Auch das hat Jesus ganz anders gemeistert. Als Petrus zu ihm gekommen ist und gesagt hat, oh Jesus, das mit dem Kreuz, das sollte nicht passieren, hat Jesus gesagt, doch. Und als er dann im Garten geschwitzt hat und gerungen hat, darum hat er gesagt, Vater, wenn es möglich ist, lass es an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er hat Ja gesagt zum Vater und Ja gesagt zu seinem Willen, gegen den Willen seiner Freunde, gegen seine eigenen Gefühle. Und so diese Gottesfurcht, diese Ehrfurcht vor seinem Vater, dieser Fokus auf seinen Vater hat ihn frei gemacht. Frei von den Erwartungen von Menschen, frei von Manipulation, frei von den Hohn der Menschen auch, war alles egal. Wichtig ist, was Gott will, was Gott denkt. Gottesfurcht, das macht uns frei. Auf der anderen Seite, Menschenfurcht ist eine Falle. Sprüche 29, Vers 25. Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Also eine Falle. Menschenfurcht führt uns in faule Kompromisse manchmal oder in dieses Hamsterrad, dass wir immer ja, ja, ja sagen und dann nicht mehr nachkommen mit all dem, was wir versprochen haben und zugesagt haben. Menschenfurcht macht uns manipulierbar. Und dann tun wir, was wir eigentlich gar nicht wollen, oder wir tun nicht, was wir eigentlich wollen, was dran ist, weil uns wichtiger ist, dass wir von den Menschen gemocht werden, als von Gott. Wir sagen Ja zu Dingen, zu denen wir Nein sagen sollten, und wir sagen Nein zu Dingen, zu denen wir Ja sagen sollten. Oh nein, ich kann jetzt nicht den Mund aufmachen und von Jesus erzählen, weil was, wenn der mich ablehnt, mein Mitmensch. Oder wenn ich das und das tue, dann werden die Leute sagen, ah, du bist ein totaler Freak. Habe ich meinen Job los vielleicht? Wenn ich Nein sage zu meinem Freund, wird er vielleicht mit mir Schluss machen. Klassisches Beispiel in der Bibel ist der Pilatus, oder? Der den Unschuldigen verurteilt hat, obwohl er es genau gewusst hat, dass er unschuldig war, aus Furcht vor dem Mob. Furcht, seine Karriere zu gefährden. Und die jüdischen Leiter, die haben genau gewusst, wie sie den Pilatus packen können, oder? Menschenfurcht macht uns manipulierbar. War ein armes Würstchen eigentlich, der Pilatus. Und in Johannes 12 lesen wir, dennoch aber glaubten auch von den Obersten, das heißt der Juden, viele an ihn, also wir könnten an Nikodemus zum Beispiel denken oder Josef von Arimathea. Doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Das ist traurig. Sie haben sich nicht getraut, sich zu Gott zu bekennen, zu Jesus zu bekennen. Und ein weiteres Beispiel, was wir hier in der Bibel sehen, ist der Herodes Antipas. Den wollen wir uns jetzt ansehen. Der Vierfürst, wie er auch genannt wurde. Johannes Herodes Antipas war ein Sohn von Herodes dem Großen. Das war der König, der regiert hat, als Jesus geboren wurde, der dann versucht hat, die Kinder umbringen zu lassen. Er hat es nicht nur versucht, hat es getan, aber Jesus hat dann nicht erwischt, weil Gott seine Eltern gewarnt hat. Nachdem der gestorben ist, Herodes der Große, ist sein Reich in 4 Teile geteilt worden, deswegen 4 Fürst. Und Herodes Antipas war Regent über das Gebiet von Galiläa im Norden Israels und auch ein Stückchen vom Westjordanland, also vom Ostjordanland. Und er war ein Mann, der eigentlich verfolgt war von seinem schlechten Gewissen, weil er aus Menschenfurcht was sehr Böses getan hat. Ich habe gelesen, ein amerikanischer Psychologe, der hat gesagt, wenn ich Menschen von Schuld heilen könnte, könnten 80% der Psychiatriepatienten nach Hause gehen. Also Schuld macht Menschen kaputt, schlechtes Gewissen. Hier haben wir die Geschichte, Kapitel 14, Vers 1. Zu jener Zeit hörte Herodes, der Vierfürst, die Kunde von Jesus und sprach zu seinen Dienern, dieser ist Johannes der Täufer, er ist von den Toten auferweckt worden und darum wirken solche Wunderkräfte in ihm. Warum kommt er auf die Idee? Vers 3, denn Herodes hatte Johannes gegriffen, ihn gebunden und ins Gefängnis gesetzt, um der Herodias willen, der Frau seines Bruders Philippus. Denn Johannes hatte ihm gesagt, es ist dir nicht erlaubt, sie zu haben. Und als er ihn töten wollte, fürchtete er die Volksmenge, weil sie ihn für einen Propheten hielten. Also hier hat die Menschenfurcht von Herodes erstmal dem Johannes sein Leben gerettet. Also denk, wenn du ein böses Herz hast, dann ist Menschenfurcht vielleicht auch manchmal ganz gut. Situation war diese, Herodes Antipas war verheiratet. Er war verheiratet mit einer Tochter des Nabatäer-Königs, die haben geherrscht über dieses Gebiet von Jordanien heute. Hauptstadt war Petra, diese Felsenstadt. Aber dann auf einer Reise nach Rom hat Herodes die Herodias kennengelernt. Kommt auch aus derselben Familie, wie der Name schon sagt. Die war die Frau seines Halbbruders Philippus. Und in die hat er sich verknallt. Und die Herodias war wieder eine Tochter von einem anderen Halbbruder, dem Aristobulus. Also Herodias war seine Nichte und seine Schwägerin. Und er hat die da in Rom getroffen, hat wohl Ehebruch mit ihr begangen und hat sie überzeugt, dass sie ihren Mann verlässt. seinen Halbbruder und dass sie ihn heiratet. Und dann hat er sie von der Rumreise mit nach Hause gebracht. Ich nehme mal an, diese junge, hübsche Frau, könnt ihr euch vorstellen, wie begeistert seine Ehefrau drüber war. Die hat er dann entlassen, womit er sich einen Krieg mit den Nabatäern eingehandelt hat. Und er hat die Herodias geheiratet, seine Nichte. Also eine echte Seifenoper hier. Und Johannes der Täufer, erinnert euch, das war der Cousin von Jesus, sein Vorläufer, ein feuriger, mutiger Prophet. Er hat den König deswegen zurechtgewiesen, hat gesagt, du kannst sie nicht haben, das ist nicht deine Frau. Und seht hier, Gott nennt Herodias noch immer die Frau seines Bruders Philippus. Klammerbemerkung, Gott sagt, ich hasse Scheidung. Und Jesus hat ganz klar gesagt, es ist nicht erlaubt, deinen Mann oder deine Frau zu entlassen. Mit einer Ausnahme. Ehebruch des Partners. Meisten Ausleger glauben, dass das eine Ausnahme ist. Es gibt auch andere Meinungen. Also wenn der betrogene Partner sich scheiden lässt, dann ist es keine Sünde, dann ist er frei. Er kann sich scheiden lassen, aber muss sich natürlich auch nicht scheiden lassen. Aber der schuldige Partner, der Ehebruch begangen hat, der ist nicht frei, wieder zu heiraten. Zumindest nicht, solange der betrogene Partner oder die betrogene Partnerin noch auf ihn wartet. Wenn der sich dann scheiden lässt und wieder heiratet und es unmöglich wird, wieder zurückzugehen, dann ist es vielleicht eine neue Situation. Aber solange der unverheiratet ist und wartet, ist der Ehebrecher nicht frei zu heiraten. Eigentlich die Pflicht hat er, zurückzukehren und treu zu sein dem Partner, den er es versprochen hat. Boah, stell dir vor, du würdest es predigen. Ich denke, ich habe es gerade getan. Gell? Nicht populär. Ich glaube, dass man sich nicht unbedingt beliebt macht damit, weil leider viele Menschen Gott ungehorsam sind an diesem Punkt. Aber Johannes war einer, der sich jetzt nicht gekümmert hat, was politisch korrekt ist oder was beliebt ist. Er hat mutig die Wahrheit gesagt und er hat zum König gesagt, König, dir ist es nicht erlaubt, diese Frau zu haben. Punkt. Vielleicht ein bisschen riskant, einen Tyrannen zurechtzuweisen, meint ihr das auch? Und? Konsequenz war, er ist ins Gefängnis gekommen deswegen. Aber Johannes war nicht getrieben von Menschenfurcht, sondern von Gottes Furcht. Und deswegen war er frei, die Wahrheit zu sagen. Herodes wollte ihn ins Gefängnis werfen, wollte ihn sogar töten lassen in der Situation. Na, wenn du schuldig bist, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst umkehren, du kannst deine Sünde bekennen und Buße tun und Vergebung suchen. Das ist der heile Weg. Oder dann die andere Möglichkeit ist, du kannst versuchen, die Stimme Gottes, die Stimme des Propheten, das Wort Gottes zum Schweigen zu bringen. Hey, nenn nicht, was ich tue, Sünde. Sag mir nicht, was ich zu tun habe oder zu lassen habe, sonst mache ich dir den Kopf kürzer. Okay? Aber mit der Zeit hat sich da so eine interessante Beziehung entwickelt zwischen Herodes und Johannes. Markus Evangelium lesen wir das. Herodes hat begonnen, den Johannes zu schätzen, dass er ein heiliger und ein gerechter Mann war. Wenn du keine Menschenfurcht hast, dann fällt es auf. Dann werden Menschen Respekt davor haben, selbst wenn sie erstmal dagegen schießen. Zum Beispiel, ich hatte einen Bruder in Österreich, der war Bauingenieur und der hatte erstmal tierische Probleme, weil er seinem Chef gesagt hat, also bei den linken Dingen mache ich nicht mit, ich bin Christ. Aber dann am Ende wurde er sogar befördert und hat praktisch die Verantwortung über die ganzen Finanzen bekommen, weil der Chef gemerkt hat, hey, das ist einer, dem kann ich vertrauen. Der ist ehrlich. Und so hat Johannes den Respekt gewonnen von Herodes. Und Herodes ist öfter mal zu ihm gegangen ins Gefängnis oder wo er da im Hausarrest war, wissen nicht genau, wie es war. Und er hat mit ihm geredet, hat ihm gerne zugehört, war öfter auch in Verlegenheit wegen dem, was Johannes gesagt hat. Aber auf der anderen Seite, die Herodias, die hat dem Johannes das nie verziehen, dass er gesagt hat, das ist falsch. Ihr dürft nicht heiraten. Und sie hat versucht, ihn zu töten. Herodes hat Johannes eine Zeit lang beschützen können. Aber dann kommen wir zu Vers 6. Als aber der Geburtstag des Herodes begangen wurde, also eine Geburtstagsparty, wahrscheinlich wurde getrunken, so eine besoffene Geschichte, gell, da war auch irgendwas letzte Woche in Österreich in die Richtung. Als der Geburtstag des Herodes begangen wurde, da tanzte die Tochter der Herodias vor ihnen und sie gefiel dem Herodes. Die Tochter des Herodias, ihr Name war Salome, das war die Tochter aus ihrer ersten Ehe mit Philippus, also eigentlich ihrer einzigen Ehe vor Gott, ne, mit Philippus. Das war die Stieftochter oder die Stiefnichte von Herodes Antipas und die tanzte da vor den versammelten Männern. Die war wohl so im Teenie-Alter, so um die 16, ich nehme mal an, ein hübsches Mädchen. Und die macht da ihren erotischen Bauchtanz vor den versammelten königlichen Jungs, die da eingeladen waren bei dieser Geburtstagsparty. War eigentlich nicht der Job von Prinzessinnen, sondern eher von Sklavinnen oder Prostituierten. Und ich frage mich, wessen Idee war denn das? Ist das Mädel auf die Idee gekommen? Das könnte ich mal machen. Ich glaube, war eher entwürdigend. Ich nehme mal an, die Herodias kannte sehr gut die Schwäche ihres Mannes. Oder möchte gern Mannes. Wusste ja. Und ich stelle mir vor, wahrscheinlich hat sie zu Salomo gesagt, hey, Salomo, geh mal hier rein und mach, was du auf MTV gesehen hast hier, so ein Tanz. Und sie gefiel dem Herodes. Herodes war ein lustgesteuerter Mann. Ehebruch mit seiner Stiefnichte, jetzt lüstert er scheinbar nach der Stieftochter, die dem Alter nach eigentlich seine Enkelin sein könnte. Ein Wort an uns Männer, wir müssen aufpassen, was wir denken, was wir da oben reinlassen und was nicht, was wir uns anschauen und was nicht. Denkt ihr nicht, oh, das macht nichts, dass ich diese Gedanken habe, es ist nur bei mir im Kopf, nee, ist ein tödliches Gedankenspiel. Wenn wir unsere Lust nicht kontrollieren, dann wird sie uns zerstören. Römer 13 sagt uns, treibt nicht Vorsorge für das Fleisch, dass Begierden wach werden. Hey, unser Fleisch, dieser sündige Aspekt an uns, das ist ein kleines Monster. Und wenn du das kleine Monster fütterst, dann wird es ein großes Monster und am Ende frisst dich auf. Okay? Vers 7, deshalb sagte er ihr mit einem Eid zu, ihr zu geben, um was sie auch bitten würde. Arroganter Prahler, ne? Der Herodes, so dieses Macho-Gehabe. Und wir können hier sehen, wie tief der Johannes, der Herodes gefallen ist. Jemand, der einem Teenie so ein Angebot macht, der ist nicht ganz klar bei Verstand, ne? Hey, ich gebe dir alles, um was du mich bittest. Sie aber von ihrer Mutter angewiesen, sagte, gib mir hier auf einer Schüssel das Haupt Johannes des Täufers. Krass, oder? Herodias war getrieben von ihrem Hass auf Johannes. Sie hat sich wahrscheinlich gedemütigt gefühlt, überführt gefühlt vielleicht auch, dass er den Finger hier auf ihre Sünde gelegt hat, hat ihm nie verziehen. Und wir können uns so vorstellen, wie Herodias, wie Salome nach ihrem Tanz zu ihrer Mama kommt und sagt, oh Mama, stell dir vor, der Onkel, Papa, was immer hat mir gesagt, dass er mir alles geben will, was ich mir wünsche. Oh, und was soll ich ihm bitten? Um 1 Million, 2 Millionen, 10 Millionen, Ferrari, Haus, neue Xbox. Nein, mein Schatz, um das Haupt von Johannes dem Täufer auf dem Silbertablett. Danke, Mama. Ich meine, was für eine krasse Situation. Und der König wurde traurig. Er mochte den Johannes inzwischen. Aber um der Eide Und um derer Willen, die mit ihm zu Tisch lagen, befahl er, es zu geben. Und er sandte hin und ließ den Johannes im Gefängnis enthaupten. Krass, oder? Da hätte er eigentlich seine Frau zurechtweisen sollen, sagen, hey, das war falsch, Entschuldigung, Jungs, dass ich den Mund so weit aufgerissen habe. Aber aus Stolz und aus Menschenfurcht ließ er den unschuldigen Menschen hier töten, der sein Freund war eigentlich mittlerweile. Er war bereit, für sein Ansehen vor Menschen über Leichen zu gehen, wortwörtlich. Und sein Haupt wurde auf einer Schüssel gebracht und dem Mädchen gegeben. Wie krass. Hey, das war dein Herzenswunsch. Alles, ich gebe dir alles, was du willst hier. Kopf. Und seine Jünger kamen herbei und hoben den Leib auf und begruben ihn. Und sie kamen und verkündeten es Jesus. Und als Jesus es hörte, zog er sich von dort in einem Boot abseits an einen öden Ort zurück. Jesus wollte alleine sein, hat wahrscheinlich getrauert um seinen Cousin. Was ist die Lektion für uns hier in der Geschichte? Also erstens eine ganz klare Warnung vor Lust, Männer, auch Frauen. Männer sind ja die einzigen, gell, die ein Problem damit haben. Warnung vor faulen Kompromissen. Nimm dir nicht das, was dir nicht gehört. Vor allem lass auch die Finger von gottlosen Männern oder Frauen. Wenn du Single bist, ganz klare Sache. Der Partner, den Gott für dich hat, der ist erstens Single, nicht verheiratet, und zweitens jemand, der Jesus lieb hat. Ganz klare Sache. Manchmal kommen so diese Fallen des Teufels in sehr schönen Verpackungen und fallen nicht drauf rein. Zweiter Punkt, den wir lernen hier, ist: Handle nie gegen dein Gewissen, nie gegen die Stimme des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Paulus schreibt an Timotheus, den guten Kampf zu kämpfen, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen. Und dann drittens haben wir hier natürlich eine ganz deutliche Warnung vor Menschenfurcht. Herodes war getrieben von seiner Menschenfurcht, gut dastehen zu wollen vor den Menschen. Und das ist auch so eine Richtschnur vielleicht, wenn immer deine Motivation die Bewahrung deines Ansehens ist, das, was andere Menschen über dich denken, Menschenfurcht, dann kann ich dir fast garantieren, dass du gerade das Falsche tust. Also vorsichtig sein. Schau immer auf Jesus, den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Menschenfurcht ist eine Falle, Gottesfurcht macht uns frei. Seht ihr, sowohl Johannes der Täufer als auch Herodes und jeder einzelne von uns werden eines Tages vor Gott stehen, dem allmächtigen, absolut gerechten, heiligen, guten Richter. Und Johannes wird hören: Recht so, du guter und treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Und Herodes wird hören: Weich von mir, du Übeltäter, oder ihr Übeltäter, Herodes und Herodias, was für ein wunderbares Paar. Und sie werden in den Feuerofen geworfen, wo das Weinen und das Zähneknirschen ist, wie Jesus uns gesagt hat. Was wirst du hören eines Tages? Alles hängt davon ab, wie du mit Jesus stehst, von deiner Einstellung ihm gegenüber. Glaubst du ihm schon? Vertraust du ihm schon? Hast du schon Ehrfurcht vor ihm? Und wenn dein Gewissen dir Zeugnis gibt, dass du dann noch falsch liegst, dass du Falsches getan hast, dann kannst du einfach umkehren, zu Jesus kommen, es bekennen, dich ihm anvertrauen, Vergebung empfangen. Er liebt dich. Er hat Gnade für dich. Er hat deine ganze Lebensschuld getragen. Und wir sind gesegnet. Wir leben noch in dieser Gnadenzeit. Also bis du stirbst, ist noch Gnadenzeit. Kannst noch umkehren. Dann kannst du es nicht mehr ändern. Dann kommt das Gericht, sagt uns die Bibel. Ich habe in meiner persönlichen Bibellese in letzter Zeit durch das Buch Prediger gelesen. Und das Ende, die Zusammenfassung im Kapitel 12, Verse 13 und 14. das Endergebnis des Ganzen, nach seiner ganzen Sinnsuche und ganze Beschreibung der Sinnlosigkeit eines Lebens ohne Gott, dieser Welt, schreibt er, das Endergebnis des Ganzen, lasst uns hören, fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das soll jeder Mensch tun. Denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Jesus hat gesagt im Kapitel 10, im Vers 28, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht zu töten vermögen. Also fürchtet euch nicht vor den Menschen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Fürchtet euch nicht vor Menschen. Habt Ehrfurcht vor Gott und vertraut ihm. Amen. Er liebt euch. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du klar zu uns sprichst. Herr, und ich glaube, wir können ehrlich sagen, wir alle kämpfen mit Menschenfurcht, vielleicht auch mit Gesetzlichkeit, Unglauben, Vater. Und wir wollen dir einfach unsere Herzen wieder neu anbefehlen heute Morgen und bitten, dass du sie festigst und stärkst, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, dass wir deine Zeugen sein können. Herr, stärke uns neu, hilf uns, in Ehrfurcht vor dir zu leben, frei zu sein von der Manipulation von Menschen und einfach diesem Gruppendruck, durch den so viel Schlechtes passiert, auch in dieser Welt. Lass uns auf dich sehen, Jesus. Du bist wunderbar, du bist unser Herr, du bist der König, du bist heilig, du bist liebevoll, du bist der Beste, den es gibt. Und so beten wir dich an, Herr, und wollen uns dir anbefehlen, Herr, bewahre uns nah bei dir, zu deiner Ehre, Herr, in Jesu Namen. Amen. Und damit segne euch unser wunderbarer Gott mit dieser persönlichen Herzensbeziehung, nahe Beziehung, Vertrauensbeziehung mit ihm. Amen.